Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute Abend im zweiten Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Katar auf Rumänien. Ein straffer Zeitplan, der auch Auswirkungen auf die Verletzungsanfälligkeit der Spieler hat, wie ein Bericht der gesetzlichen Unfallversicherung VBG jüngst gezeigt hat. Thorsten Poppe stellt die Erkenntnisse daraus in dieser Sendung vor. Dazu schauen wir gut 10 Jahre nach der Fußball-WM der Frauen in Deutschland und genau 100 Jahre nach den ersten Frauen-Weltspielen auf Sexismus im Sport, unter anderem mit DFB-Vizepräsidentin Hanne Lore Ratzeburg. Und im Tischtennis-Weltverband bahnt sich ein interner Rechtsstreit zwischen Präsident und der eigenen Exekutive an. Alle Einzelheiten dazu gibt's im späteren Verlauf dieser Sendung. In weniger als 4 Monaten beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Die Vorbereitungen laufen trotz dritter Pandemiewelle auf Hochtouren. Auf allen Kontinenten finden derzeit die entscheidenden Qualifikationswettbewerbe statt. Mit dem Judo-Weltcup in Georgien, bei dem sich nach Schätzungen des Deutschen Judobundes gut 50 Personen mit dem Coronavirus infiziert haben, wurde jetzt aber schon das 4. Superspreader-Sportevent innerhalb weniger Wochen registriert. Die positiven Tests bei Athletinnen und Athleten nehmen sportartenübergreifend zu. Auch Badmintonspieler Mike Lamsfuß wurde vom Turnier in Orléans in dieser Woche ausgeschlossen, bei dem eigentlich wichtige Weltranglistenpunkte auf dem Spiel stehen, die über die Qualifikation für Olympia entscheiden. Er hatte Kontakt zu einem französischen Spieler, der positiv getestet wurde. Von Chancengleichheit bei diesen letzten entscheidenden Qualifikationswettkämpfen könne man deshalb nicht mehr sprechen, betont er gestern im Deutschlandfunk.
Es hängt halt davon ab, aus welchem Kontinent man anreist, in welchem Flieger man sitzt, mit wem man zuletzt Kontakt hatte. Also von Fairness, finde ich, kann man da nicht mehr sprechen. Und ich wäre dankbar, wenn die Olympia-Quali erstmal so jetzt abgesagt werden würde.
Sagt Badmintonspieler Mark Lamsfuß. Ja, das ist die große Frage in diesen Tagen. Wie viel Sinn machen internationale Wettbewerbe in Zeiten einer dritten Pandemiewelle? Diese Frage wollen wir jetzt klären mit Britta Dassler. Sie ist Obfrau der FDP im Sportausschuss des Bundestages und uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend, Frau Dassler.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Frau Dassler, wir sehen in den letzten Wochen, dass die Gefahr einer Infektion und damit auch eines Superspreaders nicht nur bei Olympischen Spielen droht, sondern auch schon bei Qualifikationswettkämpfen. Sollten Ihrer Meinung nach die Wettkämpfe in diesen Tagen trotzdem durchgeführt werden?
Also ich denke mal so, letztes Jahr sollte ja Olympia sollte letztes Jahr sein in Tokio 2020. Dann haben wir es verschoben auf 2021. Die Sportler haben sich jahrelang darauf vorbereitet, genau durch alle Qualifikationen gegangen und um dabei zu sein, um ihren Sport da vertreten zu können für ihr Land. Jetzt haben wir verschoben auf 2021 und wir haben ja Folgendes auch gesagt, Qualifikationszeiträume für Olympische Spiele enden jetzt am 29. Juni 2021, für Paralympische 16. Juli 2021. Natürlich schwierig. Wir sind alle in Zeiten von Pandemie. Wir sind alle irgendwo eingeschlossen, beschränkt und so weiter. Sport sollte schon stattfinden können, aber nur unter der Voraussetzung, dass es überhaupt kein Risiko birgt. Das heißt, AHA-Regeln eingehalten, Hygienekonzepte eingehalten. Dann kann man es machen. Genauso wie auch beschlossen wurde, Olympia 2021 findet statt. Aber ohne Zuschauer, finde ich richtig und wichtig. Und wir haben auch im Sportausschuss in der Obleutesitzung darüber diskutiert, fährt man jetzt dahin? Ich war der Meinung, nein. Ohne Zuschauer, nein. Und da muss auch kein Regierungsbeauftragter, kein Abgeordneter hinfahren. Aber Sportler sollten schon ihren Sport ausüben dürfen. Vor allen Dingen viele, die ja 2020 mit Tokio ihre Karriere beenden wollten, mussten noch mal ein Jahr praktisch überbrücken, obwohl sie ja da schon auf ihrem Höchstleistungsstand waren.
Aber dafür bräuchte es dann doch auch neue Hygienekonzepte, weil man sieht ja jetzt, diese Hygienekonzepte, die momentan bestehen, die wirken einfach nicht mehr gegen die aggressiveren Mutante.
Ich sag mal so, angefangen bei uns in Deutschland, das erste für mich wirklich gute Hygienekonzept hat die DFL, die Fußballliga, gemacht. Und das ist ja von vielen auch übernommen worden, nicht nur von Sportarten, auch von in den Kulturbereich hinein und so weiter. Man muss natürlich, klar, wenn wir jetzt neue Mutanten haben, dann müssen auch die Hygienekonzepte dementsprechend angepasst werden. Aber was wollen wir dann machen? Die Leute wollen doch auch eine Perspektive. Ein Sportler, der wirklich seinen Sport liebt und sich darauf vorbereitet, braucht doch eine Perspektive. Und natürlich dürfen wir kein Risiko eingehen, gesundheitlich. Aber wenn doch die Hygienekonzepte und alle AHA-Regeln und so weiter passen, jeweils vom Gesundheitsamt auch zertifiziert und begutachtet, dann kann man das auch stattfinden lassen. Denken Sie zum Beispiel letzte Woche Rostock, Fußball, da waren wieder Zuschauer im Stadion, weil das Konzept gepasst hat und niemand hat sich angesteckt.
Aber bei diesen internationalen Wettbewerben jetzt, da passen die Konzepte ja offensichtlich nicht mehr, weil wir jetzt, ich habe es vorhin schon erwähnt, 4 Superspreader-Events bei internationalen Wettkämpfen hatten innerhalb weniger Wochen.
Aber dann ist das eine Sache, die können wir nicht hier in Deutschland regeln. Wir können für uns nur in Deutschland regeln, dass es bei uns passt. Wenn jetzt, sagen wir mal, auf internationaler Bühne, wo jetzt auch Qualifikationswettbewerbe stattfinden, dann muss das halt über den dementsprechenden, über die FIFA, über die UEFA, über den DOSB und so weiter laufen. Da muss man schon hinschauen. Denken Sie zum Beispiel jetzt an Ungarn, wo gerade die U21 stattfindet. Ungarn auch, ich sag mal, nicht gerade wenig Inzidenzzahlen. Aber das geht auch nur mit immer negativen Tests, mit vernünftigen Regeln, dass man da Fußball spielen kann.
Sprich, diese Entscheidung muss der Sport quasi autonom treffen oder muss die Politik da auch irgendwann einschreiten?
Ich sag mal, die Politik kann da nur begrenzt einschreiten. Die Politik kann ja nur, ich sag mal, für Politik, wenn Sie auf Deutschland sehen, dann können wir sagen, da und da in Absprache mit den Ländern und Gesundheitsämtern treffen die Regelungen für Deutschland. Das muss jedes andere Land auch selber machen. Aber im Grunde genommen kann der Sport, ist ja autonom. Und Sport soll auch immer autonom bleiben, wobei also Sport immer verflochten ist mit Wirtschaft und auch mit Menschenrechten. Denken Sie an China mit den Uiguren, wo es um Peking 2022 geht. Aber eigentlich kann die Politik, deutsche Politik, kann vielleicht über die Europäische Union gesammelt in Europa Einfluss nehmen, aber nicht in anderen Ländern.
Frau Dassler, Sie haben vor einem Jahr, als die Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben wurden, in einem Statement geschrieben, dass Sie hoffen, mit Olympia 2021 ein Aufbruchssignal an alle Völker senden zu können, wenn wir die Pandemie bis dahin überwunden haben. Zitat Ende. Wären Spiele in diesem Sommer denn ein Aufbruchssignal?
Das kann ich Ihnen hier und heute gar nicht sagen. Ich hoffe. Aber ich weiß doch nicht, wie Inzidenzen und welche Mutanten bis zum Sommer kommen. Und ganz, ganz wichtig ist, impfen, impfen, impfen. Wir in Deutschland, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir haben das bisher, die Bundesregierung hat das bisher nicht auf die Reihe bekommen. Wir sind abgeschlagen. Länder wie Israel oder USA, Biden, der impft, impft, impft. Ich hoffe, dass wir, bis Mai, Juni wirklich so weit mit dem Impfen sind, dass wir sagen können, jetzt ist das alles wieder ein bisschen sicherer und dann hoffe ich auf ein Aufbruchssignal. Aber wenn wir weiter mit dem Impfen in Deutschland so hinten dran sind und es strategisch nicht auf die Reihe bekommen und organisatorisch auch nicht, der Impfstoff fehlt, dann muss ich sagen, habe ich vielleicht letztes Jahr vielleicht zu blau eigentlich gesagt, nächstes Jahr ein Aufbruchssignal. Ich hoffe es und ich wünsche es mir. Aber nur, indem wir einfach testen, impfen und einfach irgendwo eine Immunität in der Breite über unsere Bevölkerung bringen, in unserem Land.
Aber Frau Dassler, ist es nicht jetzt eigentlich fast schon zu spät, um Athletinnen durch eine Impfung zu schützen, auch bei Olympischen Spielen? Der Impfprozess zieht sich ja teilweise über mehrere Wochen hin und die Qualifikationswettkämpfe, die finden ja jetzt schon statt, wie wir sehen, mit teilweise verheerenden Folgen.
Also wenn ich jetzt einfach mal nach USA schaue, Biden hat gesagt, bei Amtsantritt, also in 100 Tagen habe ich 100 Millionen durchgeimpft. Nach 50 Tagen hat er 80 Millionen durchgeimpft. Und das müssen wir auch schaffen. Wir müssen es schaffen. Und ich kann aber auch jeden Athleten verstehen, der sagt, das Risiko gesundheitlich ist mir zu hoch, wenn ich nicht geimpft bin. Ich persönlich als Athlet, wenn ich einer wäre, würde niemals irgendwo hingehen, wenn ich nicht, geimpft wäre.
Frau Dassler, momentan finden ja nicht nur die Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele statt, sondern auch die Qualifikationsspiele für die Fußballweltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr. Auch heute wird an einigen Standorten vor dem Spiel wieder mit Schriftzügen auf T-Shirts für Menschenrechte protestiert werden. Reicht das Ihrer Meinung nach?
Nee, das reicht nicht. Das ist ein kleines Zeichen. Genauso wie ja bei dem Spiel Deutschland gegen Island, was wir 3-0 gewonnen haben, schwarzen T-Shirts da gestanden sind mit Buchstaben, mit Human Rights. Nee, das reicht nicht. Das ist ein kleiner Schritt dahin, aber es reicht nicht.
Was muss da noch kommen? Was muss da noch folgen, Ihrer Meinung nach?
Nein, man muss einfach wirklich deutschlandweit und europaweit und auch weltweit schaffen, einfach die Sportler so gesundheitlich zu sichern.
Aber hier geht es jetzt um Menschenrechte.
Ja, aber ich muss doch erstmal gesundheitlich gesichert sein und dann rede ich über Menschenrechte. Und wenn Sie gerade über Katar reden, da haben wir ja vor Jahren schon drüber gesprochen, wo Katar, die ja, also ich sag mal, bei Menschenrechten ganz weit hinten sind, wenn man weiß, dass Leute da arbeiten, Stadien bauen, die ihre Pässe abgeben müssen und so weiter. Wir müssen einfach auch menschenrechtlich müssen wir dahin kommen, dass wenn Spiele, ob das Fußball-Weltmeisterschaft, Olympiade vergeben wird, und da ist der Fußball viel weiter als Olympiade, dass einfach ein Bitbook eingereicht wird, bei Fußball ist es so, wo man ein Bitbook einreicht, wo einfach 20 Seiten zu Menschenrechten beantwortet werden müssen. Und ich finde auch ganz, ganz klipp und klar, meiner Meinung nach dürfen, egal welche Spiele weltweit, nicht an Länder vergeben werden, die Menschenrechte mit Füßen treten. Und deswegen fand ich das mega stark bei der Eishockey-WM, dass eben Belarus diese WM entzogen wurde, weil eben in Belarus seit Monaten die Leute auf die Straße gehen, weil Menschenrechte da mit Füßen getreten werden.
Sagt Britta Dassler, sportpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Frau Dassler, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, danke. Grüße nach Köln.
Tschüss. Grüße zurück. Die Menschenrechtsproteste bei WM-Qualifikationsspielen im Fußball werden auch heute Abend wieder ein Thema sein. Die dänische Mannschaft hat schon angekündigt, ein Zeichen setzen zu wollen. Ich habe ARD-Reporter Armin Lehmann vor der Sendung gefragt, ob auch die deutsche Mannschaft heute Abend gegen Rumänien eine ähnliche Aktion wie am Donnerstag gegen Island geplant hat.
Also wir wissen nichts davon. Ich glaube eher nicht, weil ich fand die Aktion selber großartig, aber die ist dann so ein bisschen in Misskredit gekommen, weil der DFB kurz danach auch noch ein Video, ein Making-of, wie die Spieler sozusagen sich diese einzelnen Buchstaben, jeder hatte ja da sozusagen vor der Brust einen großen Buchstaben und am Ende haben sie sich genau so nebeneinander gestellt, dass eben dieses Human Rights, dieses Menschenrechte dann da stand. Und dieses Video ist im Netz nicht gut angekommen. Das Ganze wurde dann für eine Marketingaktion gehalten. Am Ende muss man sagen, ich glaube, das ist schon aus den Spielern selber herausgekommen. An Joshua Kimmich, an Leon Goretzka, die haben ja letztes Jahr beispielsweise diese soziale Aktion We Kick Corona in die Welt gerufen und sind auf diese Idee gekommen. Und manchmal müsste der DFB sich, glaube ich, auch an das altbekannte Motto halten, weniger ist manchmal mehr.
Dann lassen Sie uns kurz aufs Sportliche schauen. Rumänien, einer der stärkeren Gegner in dieser WM-Qualifikation. Trotzdem, die deutsche Mannschaft heute wahrscheinlich auch nicht in Bestbesetzung, oder?
Nein, es fehlen natürlich die 5 Spieler, die auch schon gegen Island gefehlt haben. Dazu noch angeschlagen Leon Goretzka und Leroy Sané. Die haben so Teile des Abschlusstrainings mitgemacht, aber ob die dann wirklich mitwirken können, das ist nicht ganz sicher. Sie haben unglaublich viele Spiele, 3 Spiele in 8 Tagen und der Bundestrainer hat halt gesagt, er will da auch kein Risiko eingehen, beispielsweise bei diesen beiden angeschlagenen Spielern. Wenn er die Sorge hat, dass das dann eine langfristige Verletzung geben könnte, wenn er sie von Anfang an einsetzt, dann wird er sie draußen lassen. Insgesamt muss man diese hohe Belastung sicher als einen Punkt sehen, wo man vielleicht punktuell in der Mannschaft was ändert. Ansonsten hat er eigentlich keinen Grund, was zu ändern. Das Spiel gegen Island war überzeugend. Heute ein anderer Gegner, der auch eine andere Spielweise hat als die Nordmänner. Aber am Ende, glaube ich, wird es im Großen und Ganzen auf dieselbe Mannschaft hinauslaufen und die sollte dann gegen Rumänien auch gewinnen.
Informationen von ARD-Reporter Armin Lehmann vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Belastung für viele Nationalspieler in diesen Tagen extrem hoch, wir haben es gerade gehört. Auch deshalb häufen sich die Verletzungen im Fußball. Ein neuer Bericht der gesetzlichen Unfallversicherung VBG hat jetzt festgestellt, dass mit Hilfe gezielter Prävention das Verletzungsrisiko im Profisport und dabei insbesondere in der Fußball-Bundesliga erheblich reduziert werden könnte. Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
Bei weit mehr als der Hälfte der Clubs aus der Fußball-Bundesliga gibt es aktuell Spieler, die wegen einer Muskelverletzung ausfallen. Eine Blessur, die meist im Oberschenkel auftritt, die am häufigsten verletzte Körperregion im Fußball. Generell werden im Profifußball deutlich mehr Verletzungen pro Spieler und Saison registriert als in anderen Mannschaftssportarten wie Eishockey, Handball oder Basketball. Diese Erkenntnisse liefert der aktuelle Sportreport der gesetzlichen Unfallversicherung VBG. Dafür hat Präventionsexperte Christian Klein von der VBG rund 7000 Verletzungen sowie 500 Videos von Verletzungsszenen ausgewertet und dabei vor allem untersucht, wie häufig Verletzungen vorkommen.
Fußball weist beispielsweise höhere Prävalenzraten auf als jetzt Sportarten wie Basketball, Eishockey oder Handball. Hier sind es ungefähr 83%. Das hieß in dem Fall, dass also ungefähr 83% aller eingesetzten Spieler im Laufe einer Saison mindestens eine Verletzung erleiden. Durchschnittlich sind es im Fußball sogar 2,7 Verletzungen pro Spieler und Saison, was ebenfalls der Höchstwert im Vergleich dieser vier Sportarten ist.
Zum Vergleich, im Basketball sind es noch nicht einmal 2 Verletzungen pro Spieler in einer Saison. Dabei sind in allen Sportarten bestimmte Muster bei den Verletzungen erkennbar. Im Eishockey ist der Kopf am häufigsten betroffen, beim Fußball eben der Oberschenkel und im Handball und Basketball das Sprunggelenk. Im Laufe der Saison bedeutet das für einen Basketballer durchschnittlich 2,5 Wochen Ausfallzeit, für Handballer um die 4 Wochen und bei Fußball- und Eishockeyspielern sogar fast 5 Wochen. Auffällig ist dabei, dass beim Vergleich der einzelnen Clubs innerhalb der Untersuchten liegen einige Mannschaften mit erheblich weniger verletzungsbedingten Ausfalltagen durch eine Saison kommen als andere, erklärt Präventionsexperte Christian Klein.
Uns war es einfach wichtig herauszuarbeiten, dass Verletzungen auch unter den strapazierenden Rahmenbedingungen des Profisports kein einfach zu akzeptierender Kollateralschaden sind. Die Analysen im VBG Sportreport zeigen eindeutig, dass eine drastische Reduktion der Ausfalltage möglich ist und das ist auch keine Eintagsfliege, sondern ein Bild, das sich von Jahr zu Jahr wirklich wiederholt.
Die Kosten für Verletzungen im Profifußball summieren sich, Behandlungskosten und Personalkosten zusammengefasst, auf knapp 100 Millionen Euro pro Saison. Eine gezielte Präventionsarbeit würde letztendlich den Clubs erhebliche Kosten sparen, abgesehen davon, dass die Clubs verstärkt auf ihr Personal zurückgreifen könnten. Vor allem der Fußball ist hier gefordert, denn während im Eishockey, Handball und Basketball die Verletzungsraten rückläufig sind, sind sie im Fußball mit fast 3 Verletzungen pro Spieler und Saison sogar auf einen neuen Rekordwert angestiegen. Für Ulf Baranowski von der Spielergewerkschaft VDV ein weiteres Alarmsignal. Er vertritt hierzulande fast 1500 Profifußballer.
Viele Wettbewerbe, hohe Belastung, insbesondere Spitzenspieler haben heute kaum noch Zeit für eine ausreichende Regeneration. Und darum gibt es bereits viele Stimmen, die fordern, den Spielplan zu reduzieren und die Einsatzzeiten für die Spieler zu begrenzen. Und in der Tat sollten wir bedenken, dass nur ausreichend erholte Spieler in der Lage sind, Spitzenleistung zu bringen. Weniger ist also mehr.
Der Trend geht aber in die entgegengesetzte Richtung. So betreibt die FIFA weiter offensiv Gedankenspiele, die Fußball-Weltmeisterschaft alle 2 statt alle 4 Jahre zu veranstalten. Dazu startet kommende Saison auf europäischer Ebene die Conference League, ein neuer internationaler Clubwettbewerb unterhalb der Europa League. Und auch für die bisherigen europäischen Clubwettbewerbe Champions und Europa League sind Reformen geplant, die für die teilnehmenden Mannschaften bis zu 6 zusätzliche Spiele vorsehen könnten. Deshalb fordert Ulf Baranowski von der Spielergewerkschaft VDV einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Ressource Profispieler.
Profifußball ist leider kein Gesundheitssport. Das Verletzungsrisiko ist hoch und darum gilt es, die Spieler bestmöglich zu schützen. Aus aktuellen Erhebungen wissen wir, dass insbesondere die Belastungssteuerung verbessert werden muss. Zudem brauchen wir eine bessere Prävention. Gefordert sind hier allerdings nicht nur die Trainer und die Mannschaftsärzte, sondern vor allem die Verbände, Clubs und natürlich die zuständige Berufsgenossenschaft.
In dem Fall die VBG mit Präventionsexperte Christian Klein. Er erklärt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass beispielsweise durch gezieltere Trainings- und Belastungssteuerung die Verletzungen um bis zu 75% in allen Mannschaftssportarten reduziert werden könnten. Im Fußball wäre es laut Christian Klein sogar noch mehr.
So könnte es unseren Berechnungen zufolge in der Bundesliga sogar gelingen, die Ausfallzeiten um bis zu 85% zu reduzieren, was VBG-Leistungen nur für diese eine Liga pro Jahr von knapp 1,5 Millionen Euro entsprechen würde. Der tatsächliche wirtschaftliche Schaden durch sinkende Marktwerte der Spieler, durch mögliche sportliche Misserfolge infolge der Verletzungen und so weiter, ist dabei natürlich noch um ein Vielfaches größer.
Frauen gehören nicht auf den Fußballplatz. Eine Aussage, die vor 50 Jahren noch gängig war und eine Denkweise, die auch heute noch in manchen Köpfen festsitzt. Das zeigt das Beispiel von Mönchengladbach-Trainer Heiko Vogel, der vergangene Woche 2 Schiedsrichterassistentinnen mit genau diesen Worten beleidigt hatte. Als Strafe muss er jetzt bis zum Sommer 6 Trainingseinheiten von Frauen- oder Mädchenmannschaften abhalten. Die Kritik daran war groß, dieser Fall zeigt aber auch, wie tief Sexismus noch im Fußball verankert ist. Und das alles 10 Jahre nach der Weltmeisterschaft in Deutschland, die vom DFB damals als Initialzündung für den Frauenfußball angepriesen wurde. Ich habe vor der Sendung DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg gefragt, ob die WM tatsächlich die Initialzündung war, die der DFB sich damals erhofft hatte.
Es war in der Tat so, wir bekamen ja die Zusage 2007, dass wir 2011 die WM austragen dürfen. Da hatten wir plötzlich ganz große Aufmerksamkeit, weil das ja natürlich auch von Interesse war. Denn im Zusammenhang mit der Ausrichtung der WM hatten wir auch die Möglichkeit, nationale Sponsoren mit zu berücksichtigen. Und das war dann plötzlich für Sponsoren doch ein großes Interesse, weil gesichert ist, wenn eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird, dass die Präsenz dann auch größer ist und damit auch ein Vorteil für die Sponsoren. Es hat auch einen Ruck durch das Land gegeben, sozusagen durch die Vereine. Die WM ist von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen worden und die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, hat auch dazu geführt, dass viele Menschen erstmalig Spiele auf so hohem Niveau gesehen haben.
Diese Begeisterung scheint sich aber zumindest im Profibereich jetzt nicht wirklich nachhaltig gehalten zu haben, wenn man mal auf die Zahlen schaut. Der Zuschauerschnitt in der Bundesliga zum Beispiel ist zwischen 2009 und 2019 zwar gestiegen, aber nur um 22 Fans pro Partie von 811 auf 833. Also scheint diese Begeisterung, die es vermutlich an der Basis gab und immer noch gibt, sich nicht auf den Profibereich zu übertragen, oder?
Das Problem ist, dass wir wirklich mehr Zuspruch erhoffen. Daran arbeiten unsere Vereine auch, dass sie sowas wie eine Fanbindung aufbauen mit Dauerkarten und auch ein bisschen Programm. Aber wir haben festgestellt, die Leute brauchen kein großes Programm rundherum, die berühmte Bratwurst und ein Getränk und ein schönes Spiel in guter Atmosphäre, das reicht ihnen schon. Aber es liegt vielleicht auch mit daran, dass die Sichtbarkeit der Spiele nicht so groß ist. Wir haben zwar Fernsehübertragungen, aber weil wir verschiedene Partner haben, ist das auch nicht immer zur gleichen Zeit. Diese Regelmäßigkeit, die wir zumindest mal im großen Block in anderen Sportarten haben, haben wir nicht. Aber das Interesse der Vereine ist natürlich vorrangig, auch in der ARD und ZDF im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu erscheinen. ARD und ZDF haben, wenn sie Highlight-Berichterstattung machen, die Möglichkeit, alle Spiele zu verwerten. Und dann liegt es daran, wie da die Programmgestaltung ist und wie da auch eingeschätzt wird, die Wichtigkeit der einzelnen Spiele. Meistens sind es ja die Spiele, wo es um viel geht, entweder weiter nach oben oder leider dann auch Richtung Abstieg.
Frau Ratzeburg, Sie sind im DFB auch zuständig für die Entwicklungsprogramme im Mädchenbereich. Jetzt ist es so, dass die Mitgliedszahlen in den letzten 10 Jahren im Frauenbereich des DFB zwar deutlich gestiegen sind, die Zahlen im Mädchenbereich aber um fast 30.000 zurückgegangen. Wie lässt sich das denn erklären?
Das ist in der Tat so. Es gibt ja verschiedene Dinge, zum Beispiel die Statistiken bereinigt worden. Es ist ja so, wenn man einmal Mitglied wird in einem Verein, ist man ja nicht unbedingt bis zum Lebensende Mitglied, aber vielleicht wird man dann in der Mitgliederstatistik immer noch geführt. Die Mannschaftszahlen machen uns Sorgen, die sind rückläufig, das ist in der Tat so. Einmal im Mädchenbereich ist es zwangsläufig so, weil Mädchen dann auch aus dem Mädchenbereich herauswachsen und in den Frauenbereich wechseln, dass dann vielleicht diese älteren Spielerinnen, weil sie nicht mehr Mädchenmannschaft spielberechtigt sind, den Mannschaften fehlen und man nicht genug Mädchen hat, die nachwachsen. Das ist das eine. Die großen Vereine, die mehrere Mädchenmannschaften haben, haben diese Probleme nicht. Das liegt vielleicht auch mit daran, in den Ballungszentren haben wir die Einbrüche nicht, aber im Flächenland. Und es gibt jetzt ein Projekt, was beim Bundestag beschlossen worden ist, ein Projekt Zukunft Frauen im Fußball, ist extra genannt Frauen im Fußball, weil es um mehr geht als um spielende Frauen und Mädchen, sondern es geht um mehr Frauen, auch für andere Aufgaben als Trainerin, Schiedsrichterin, Funktionärin. Das ist ein breit aufgestelltes Programm, das hat jetzt Fahrt aufgenommen und wir hoffen, dass wir dann zum Bundestag im nächsten Jahr erste Ergebnisse bringen können, erste Programme bringen können, die für die Zukunft ausgerichtet sind.
Jetzt haben Sie die Schiedsrichterinnen schon angesprochen. Stefanie Frappard wird nächsten Monat wahrscheinlich zur ersten Schiedsrichterin jemals bei einem großen Männerturnier der Europameisterschaft im Sommer nominiert. Die mediale Aufmerksamkeit wird dementsprechend groß sein. Wir haben gestern schon ausführlich darüber berichtet. Wie wichtig ist es denn, die Frauenpräsenz auch im Männerfußball zu erhöhen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist natürlich so, dass wir eigentlich gar nicht unterscheiden sollten, ob Männerfußball oder Frauenfußball. Das ist ja eigentlich nur eine Bezeichnung, damit man weiß, dass in dem Wettbewerb Männer oder in dem anderen Wettbewerb Frauen spielen. Unser Sport heißt Fußball. Und wir sind noch weit entfernt, dass alles, was mit Fußball zu tun hat, als normal angesehen wird. Warum soll es so was Besonderes sein, dass eine Frau diese Qualifikation hat, wirklich auch die Möglichkeit hat, ganz weit oben Spiele zu pfeifen, ob das nun bei den Frauen ist oder bei den Männern. Weil wenn eine Frau diese Position erreicht, dann ist das immer wie der größte Glockenschlag der Welt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die Strukturen im Fußball, egal ob im Männer- oder Frauenbereich, noch trotzdem so männlich geprägt sind. Es gibt gerade mal eine Trainerin, auch in der Frauenbundesliga. Und wenn man in die Präsidien schaut, der großen Bundesligisten im Frauenbereich, zum Beispiel bei Turbine Potsdam, da überwiegen da doch die Männer eindeutig. Liegt das vielleicht auch an den Strukturen, dass es tatsächlich nochmal so eine mediale Aufmerksamkeit auslöst, wenn dann eine Frau mal zum Beispiel ein Männerspiel pfeift?
Das kann sein. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass Sport eigentlich allgemein männerdominiert ist. Das betrifft ja Frauen in anderen Sportarten auch. Und Fußball als sogenannter beliebtester Sport der Deutschen ist eindeutig männerdominiert. Da braucht man nicht drum rumzureden. Das ist die Realität. Und männerdominiert heißt, die Männer haben schon 70 Jahre vor den Frauen angefangen, Fußball zu spielen, die Strukturen aufzubauen. Und es ist in der Tat noch einiges zu tun. Und deswegen machen wir nicht nur Talentförderung für talentierte Spielerinnen, sondern unsere Talentförderung erstreckt sich auch auf junge Frauen, die als Schiedsrichterin tätig werden wollen. Wir haben ein Talentförderprogramm für Trainerinnen, die dann über die verschiedenen Lizenzstufen auch bis in die höchste Lizenz kommen. Aber verhehlen kann man nicht. Es ist schwer, weil wir überproportional viele Männer in Gremien haben. Und da arbeite ich schon seit einigen Jahren dran, dass wir bei den Gremienbesetzungen, wir haben ja viele Kommissionen, auch gucken, welche Frauen haben nach persönlichem Interesse und Fähigkeiten Interesse an diesen Gremien mitzuarbeiten. Genauso wie auch Männer gesucht werden, die da bei der Arbeit helfen können, um den Fußball weiterzuentwickeln.
Sie sitzen zum Beispiel seit 2007 im DFB-Präsidium, sind aber das einzige weibliche Mitglied von 19 Mitgliedern insgesamt. Hat der DFB ein Diversitätsproblem?
Ein Identitätsproblem hat der DFB wohl nicht, aber er hat ein Problem.
Ein Diversitätsproblem.
Positionen zu besetzen mit Frauen. Aber auch das Präsidium setzt sich so zusammen wie die anderen Gremien. Bei den 19 muss man ja berücksichtigen, dass auch eine Anzahl aus der DFL mit im Präsidium sitzen und auch hauptamtliche stimmberechtigt sind, zum Beispiel der Generalsekretär. Es gibt wenig Positionen, die von Frauen besetzt werden könnten, wenn sie frei werden oder zur Wahl anstehen. Das wäre Schatzmeisterin, Präsident, Generalsekretär. Wir haben jetzt eine Direktorin für Kommunikation. Das ist dann schon mal noch eine Frau. Heike Ulrich ist stellvertretende Generalsekretärin. Aber wir brauchen Vorbilder auch in der Funktionärsebene.
Aber Frau Ratzeburg, wenn Sie sagen, dass es wenige Möglichkeiten auch gibt, für Frauen ins Präsidium vorzudringen, müssten da nicht auch komplett die Strukturen überdacht werden?
Ja, und das ist ein dickes Brett. Denn da wären wir abhängig von den Entscheidungen, die mit in den Landesverbänden getroffen werden. Denn das würde ja bedeuten, dass wir Satzungsänderungen vornehmen müssen, die ganze Struktur ändern müssten, dass wir auch die Situation für die Landes- und Regionalverbände ändern müssten. Und ich glaube, das erlebe ich nicht mehr.
Wie wichtig ist es denn, dass dann auch in Fußballverbänden Frauen an der Spitze stehen und Entscheidungen treffen?
Wir haben in vielen Verbänden, in den Präsidien auch Frauen, aber die sind in vergleichbarer Situation wie ich. Die sind als einzelne Frau in der Regel dann im Präsidium, aber immerhin, sie können schon mit Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die getroffen werden in den Landesverbänden, zum Beispiel bei Geldverteilung, Schwerpunktsetzung, Förderung von Frauen. Aber da brauchen sie dann halt auch immer Verbündete in dem Präsidium, denn wenn es zur Entscheidung kommt und zur Abstimmung, hat eine Frau dann eben auch nur eine Stimme. Und im Grunde muss man dann hin und wieder auch mal die Männer bei der Ehre packen und sagen, überlegt doch mal, was ihr für den Männerbereich habt. Es ist nicht so, dass wir eins zu eins das wollen, aber eine Gleichstellung, wenn Bedarfe im Frauenbereich da sind. Ich bin seit 1977 im DFB. Und das führt dazu, dass ich eigentlich immer schon da war, wenn es um Frauen- und Mädchenfußball geht. Ich habe ein großes Wissen, ich kenne viele Zusammenhänge, ich kenne viele Personen. Ich weiß, wie wir arbeiten müssen mit unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, damit wir unsere Anträge so formulieren, dass sie satzungskonform sind und Interessen natürlich der Frauen und Mädchen dann in den Vordergrund stehen, dass wir gute Argumente haben, dass wir gut begründen können. Und von daher ist in den ganzen Jahren nichts abgelehnt worden, was wir umsetzen wollten.
Befürchten Sie, dass sich das ändern könnte, wenn Sie irgendwann abtreten und nicht mehr im DFB-Präsidium sitzen?
Ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon da. Natürlich wird meine Nachfolgerin vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen. Ihr Hintergrund wird ein anderer sein. Aber das Grundsätzliche ist einfach schon abgesichert, weil es hat sich in der Gesellschaft auch gerade in den letzten Jahren so viel getan. Das kann sich der weltgrößte Einzelsportverband auch gar nicht leisten. die Interessen von Frauen nicht zu berücksichtigen, beziehungsweise berücksichtigen ist eigentlich schon das falsche Wort, nicht auch die Interessen aller an Fußball interessierter und spielender Personen mit einzubinden in alle Überlegungen. Und es muss eigentlich dazu kommen, dass alles, was für die Zukunft überlegt wird, einmal geguckt wird, was bringt es den Männern, was bringt es den Frauen, was bringt es uns gesamt und es bringt dem DFB insgesamt eine ganze Menge mehr, wenn mehr Frauen in die Entscheidung eingebunden werden. Das sehen wir ja auch in der Wirtschaft, dass die Unternehmen, die in der Führungsspitze gemischt aufgestellt sind, erfolgreicher sind als mono aufgestellte Verbände. Weil gemeinsam an der Sache Fußball, das ist unser Ziel, gemeinsam was voranzubringen.
Sagt DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg. Das komplette Gespräch zum Nachhören finden Sie online oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Frau Ratzeburg hat es im Gespräch schon angesprochen. Nur wenige Bereiche der Gesellschaft sind so männlich dominiert wie der Spitzensport. Laut dem US-Magazin Forbes sind unter den 100 bestbezahlten SportlerInnen nur 2 Frauen. Die Tennisspielerinnen Naomi Osaka aus Japan und Serena Williams aus den USA. Hätte die Entwicklung anders verlaufen können? Vor genau 100 Jahren fand zum ersten Mal die Frauenweltspiele statt. Ein Anlass für Ronny Blaschke, um auf die Emanzipationsgeschichte des modernen Sports zu blicken.
Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen blieben für Sportlerinnen geschlossen. Bei den folgenden 4 Spielen bis 1912 wurden einige Sportarten für wenige Frauen geöffnet, etwa Golf, Tennis und Bogenschießen, doch der Zugang zur Kernsportart Leichtathletik blieb versperrt, erinnert die Sportsoziologin Petra Zschoppe von der Universität Leipzig.
Diese Einschränkungen, die mit diesem traditionellen Bild von Weiblichkeit eben begründet worden sind, aber auch noch irgendwelche medizinischen Pseudo-Argumente, wo man gesagt hat, ja, zarte Konstitution, das geht nicht, oder gar dann so Übungen, wo gesprungen wird und ähnliches, da könnte die künftige Mutterschaft irgendwie in Gefahr geraten.
Während des Ersten Weltkrieges mussten Millionen Frauen in Fabriken hart arbeiten. In einigen Ländern erhielten sie erstmals das Wahlrecht. Doch das Internationale Olympische Komitee IOC lehnte eine Gleichstellung im Sport ab. Dagegen setzten sich Frauen zur Wehr, zum Beispiel Alice Milliard. Die französische Ruderin gründete 1921 den Internationalen Frauensportverband FSFI, damals eine Revolution. Bei Versammlungen berichteten Sportlerinnen über jahrzehntelange Ausgrenzungen, sagt Petra Zschoppe.
Gab es aber klare Einschränkungen, was die Bekleidung betrifft oder auch was die Übungen betrifft. Ne? Also Füße nach unten, Knie zusammen, sowohl in der Art der Bewegungsausführung als auch in der Präsentation des Körpers ist sehr strikt reglementiert worden, was Mädchen durften, denn Frauen durften es noch weniger. Also eine verheiratete Frau in Turnen oder Sport, das war noch weniger vorstellbar.
Ende März 1921, vor genau 100 Jahren, fanden die ersten Frauenweltspiele in Monte Carlo statt. Mit 100 Sportlerinnen aus England, Frankreich, Italien, Norwegen und der Schweiz. Die männlich geprägten Zeitungsredaktionen waren jedoch eher auf der Suche nach exotischen Einzelgängerinnen. Beispielhaft dafür steht Gertrude Ederle. Die US-Amerikanerin durchschwamm 1926 als erste Frau den Ärmelkanal und schaffte es in alle Zeitungen. Gertrude Ederle is there again, smiling for photographers, much as she did. Die französische Ruderin Alice Milliard wollte hingegen über die Schlagzeilen hinaus Strukturen schaffen. 1922 fanden die zweiten Weltspiele in Paris statt, dieses Mal als Frauenolympiade mit 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den dritten Weltspielen 4 Jahre später in Göteborg waren bereits Sportlerinnen aus 10 Ländern vertreten und das Internationale Olympische Komitee wurde aufmerksam, sagt Petra Zschoppe.
Also das war ein wichtiger Impuls, der auch bei den Herren der Ringe nicht so gänzlich ungehört blieb. Also das führte zum einen dazu, dass die 1922 dann gesagt haben, naja, also olympisch darf jetzt nur heißen, was von uns veranstaltet wird. Das waren Verhandlungen, die dann eben auch dazu führten, dass beispielsweise zum ersten Mal in der Olympischen Charta 1924 das Wort Frauen auftaucht.
Das IOC öffnete weitere Wettbewerbe für Frauen. Bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam erstmals auch die Leichtathletik. Im Gegenzug verzichtete der Frauensportverband ab 1934 darauf, eigene Weltspiele abzuhalten. Den Weg zur Gleichstellung im Sport mussten nun andere Frauen fortsetzen. A record field of 601 starters, brave chilly winds and a steady drizzle in the 71st Boston Marathon. Die US-Läuferin Catherine Switzer zum Beispiel machte sich in den 60er Jahren für Frauen auf der Marathonstrecke stark. Ihre Landsfrau, die Tennisspielerin Billie Jean King, forderte bald darauf höhere Preisgelder und startete eine Turnierserie für Frauen. Die marokkanische Läuferin Nawal El Moutawakel gewann bei Olympia 1984 als erste Muslimin Gold. Eine Kolumne bei der Berliner Tageszeitung Taz erinnert an solche Sportpionierinnen. Eine der Autorinnen, Alina Schwärmer, sagt, dass die lange Ausgrenzung noch heute nachwirke.
Teilweise insofern, als dass ja, Sportarten wie Turnen oder Tennis oder Eiskunstlauf oder Schwimmen, die bestimmte Körperbilder bedienen, ja immer noch für Frauen viel, viel akzeptierter sind als zum Beispiel die ganzen Teamsportarten, weil es eben zum einen diesem Bild des eleganten Körpers entspricht. Und im Teamsport speziell, glaube ich, waren die Hürden auch deshalb hoch, weil das ja gefährlich war. Ich glaube schon, dass das für Männerverbände auch ein impliziter oder expliziter Punkt der Sorge war, dass Frauen sich dann politisch solidarisiert haben über Teamsport, und das wollte man eben nicht haben.
Das olympische Programm wurde nur in kleinen Schritten durchlässiger. Bei den Sommerspielen dürfen Frauen erst seit 1996 Fußball spielen und seit 2012 in den Boxring steigen. Bei den Winterspielen dürfen sie erst seit 1998 im Eishockey und seit 2002 im Bobfahren starten. Und auch heute noch gäbe es Ärgernisse, sagt Nina Probst, Gründerin des Internetportals sportfrauen.net.
Nehmen wir zum Beispiel mal den Bobsport, dass der Viererbob für Frauen einfach noch nicht erlaubt ist und die Frauen dadurch weniger Medaillen gewinnen können. Und um sie quasi so ein bisschen zu besänftigen, führt man dann den Monobob ein. Wir wollen mit unseren Artikeln und unseren Recherchen einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Sportlerinnen lenken, dass wir Vorbilder aufzeigen, also dann eben auch jungen Mädchen, die Sport machen, zeigen, wen gibt es denn da alles in deiner Sportart?
Deutlicher wird die Ungleichheit auf der Entscheidungsebene. Das IOC nahm erst 1981 Frauen als Mitglieder auf. Von den Olympischen Fachverbänden wird aktuell nur die Internationale Triathlon-Union von einer Frau geleitet, von der Spanierin Marisol Casado. Noch immer gäbe es viele Hürden für Frauen auf der Entscheidungsebene, sagt die Journalistin Alina Schwärmer.
Also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Studien, die sagen, wenn Frauen in Sportgremien sind, dann sind sie viel, viel seltener verheiratet als Männer. Sie haben keine Kinder in aller Regel. Und je länger Aufwand nötig ist im Gremium, desto weniger Frauen werden es. Das heißt, es geht natürlich auch ganz viel um die Frage, wie betreut die Gesellschaft Kinder und wie sozusagen werden Familienmodelle gelöst.
Zumindest bei den kommenden Olympischen Spielen im Juli in Tokio sollen fast so viele Frauen wie Männer an den Start gehen. 100 Jahre mussten dafür vergehen, seit den ersten Frauenweltspielen.
Ronny Blaschke war das, über die Emanzipationsgeschichte des modernen Sports nachzuhören als Teil der diesjährigen Denkfabrik-Serie im Deutschlandfunk, natürlich jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek. Wir kommen zu einer Sportart, die in Sachen Gender Equality noch einiges nachzuholen hat, die Formel 1. Gefahren wird zum Auftakt der Saison in Bahrain, in einem Land, das Frauenrechte missachtet und mit einem Fahrerfeld, das auch in diesem Jahr ausschließlich männlich ist. Trotzdem, der Kampf um den WM-Titel scheint in diesem Jahr spannender zu sein als jemals zuvor. Das hat das erste Rennen heute gezeigt. Jens Gideon über einen packenden Zweikampf an der Spitze und ein besonderes Debüt.
Ein Debüt im Rahmen der Erwartungen. Neuling Mick Schumacher ist beim Saisonauftakt in Bahrain guter 16. geworden. Der 22-Jährige hat in seinem unterlegenen Haas sogar mehrere Konkurrenten hinter sich lassen können. Sein Teamkollege ist schon in der ersten Runde ausgeschieden. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim ersten Einsatz für sein neues Aston Martin-Team enttäuscht. Erst der Start von ganz hinten und dann nach Kollision und Dreher nur Platz 15 im Rennen. Der erste Sieger des Jahres heißt Lewis Hamilton. Der Titelverteidiger im Mercedes gewann hauchdünn vor Red Bull-Piloten Max Verstappen und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.
Weltmeister Lewis Hamilton gewinnt also das erste Formel-1-Rennen der Saison. Informationen von Jens Gideon waren das. Die Formel-1-Saison hat heute begonnen. Die Saison der Skispringer ist heute Morgen mit dem Skifliegen in Planica zu Ende gegangen. Martin Thiel berichtet.
Viele Wolken, wenig Wind, weite Flüge. Planica präsentierte sich zum Saisonabschluss versöhnlich und ein Karl Geiger in Topform. Der Oberstdorfer, der im Dezember an gleicher Stelle Skiflug-Weltmeister wurde und danach zu 5 weiteren WM-Medaillen flog, schnappte sich auch den letzten Tagessieg vor dem Japaner Ryoyo Kobayashi und damit die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger des Winters. 231 und 232,5 Meter weit gingen seine Flüge ins Glück.
Ja, echt irre. Also, das war ein unglaubliches Wochenende jetzt noch und dass ich sogar die Kugel für einen Skiflug-Gesamtweltcup gewinnen kann. Das ist unfassbar und ich bin mega glücklich, dass die Saison jetzt so abgeschlossen ist. Und ja, jetzt freue ich mich aber dann auf ein paar ruhigere Tage.
Ähnlich geht es Teamkamerad Markus Eisenbichler. Auch er sammelte WM-Medaillen, wurde Zweiter im Gesamtweltcup hinter dem Norweger Kranerüd und sprang zum Abschluss trotz einer Knieverletzung noch einmal auf Platz 3.
Ich bin sehr glücklich über die ganze Saison. 4 Medaillen gemacht, im Gesamtweltcup Zweiter geworden, jetzt im Skiflug-Weltcup auch noch Dritter geworden. Also ich bin rundum zufrieden und habe mir jetzt, glaube ich, eine kleine Pause verdient.
Nicht zu vergessen, dass Geiger und Eisenbichler auch noch das Teamfliegen gemeinsam mit Pius Paschke und Konstantin Schmid gewinnen konnten, das am Vortag wegen stürmischer Windböen abgebrochen werden musste. Der Skisprung-Winter der Frauen geht ohne einen Podestplatz für die deutschen Athletinnen zu Ende. Im letzten Wettkampf der Saison wurde Katharina Althaus als beste deutsche Zehnte. Die Österreicherin Marita Kramer dagegen flog zum 4. Sieg im 4. Wettkampf und gewann souverän die russische Bluebird-Tour. Den Gesamtweltcup schnappte sich die Slowenin Nika Krishna, die Dritte wurde. Im Teamwettbewerb, der aufgrund des starken Windes von Samstag auf Sonntag verschoben wurde, war das DSV-Team zuvor nach einem gewerteten Durchgang auf Rang 3 gelandet.
Anfang der Woche verkündete das Exekutivkomitee des Internationalen Tischtennisverbandes ITTF, dass man seinem amtierenden Präsidenten, dem deutschen Thomas Weikert, das Vertrauen und die Unterstützung entziehe. Ein Rechtsstreit bahnt sich an zwischen Präsidenten und eigener Exekutive. Im Mittelpunkt des Konflikts ein Vizepräsident aus Katar. Darian Leichert liefert die Hintergründe.
Khalil Al-Mohannadi soll seinen Job als Vizepräsident des ITTF zurückerhalten. Thomas Weikert habe den Präsidenten des katarischen Tischtennisverbands unrechtmäßig entlassen, verkündet das Exekutivkomitee des Verbandes in einer Pressemitteilung. Nun habe man Weikert das Vertrauen und die Unterstützung entzogen, zugunsten der Demokratie, des gesunden Menschenverstands und der Gerechtigkeit. Ein Vorgehen, das so aber gar nicht in den Aufgabenbereich des Exekutivkomitees falle. Thomas Weikert erklärt selbst:
Das ist aus meiner Sicht juristisch nicht möglich und deshalb habe ich diese Entscheidung angegriffen bei unserem internen Schiedsgericht, das nennt sich ITTF-Tribunal.
Eine Revolte? Weikert will im Notfall auch vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Aber was ist eigentlich passiert?
Ich hatte Herrn Al-Mohannadi als meinen Vertreter abgesetzt, weil ich aufgrund der letzten Wochen und Monate eben das Vertrauen vollkommen verloren hatte.
Hintergrund sind unter anderem Dokumente, die der Schweizer Tischtennisverband dem ITTF um Thomas Weikert geschickt hatte. Darin werden Al-Mohannadi zwielichtige Geschäfte vorgeworfen. Georg Silberschmidt, Mitglied des Zentralvorstands von Swiss Table Tennis, liefert Einblicke.
Es gibt eine eidesstaatliche Erklärung von einem ehemaligen Trainer in Katar, der ein Drittel von seinem Monatsgehalt immer an Herrn Mohannadi abliefern musste. Diese Informationen wurden auch dem IC zur Verfügung gestellt und das IC hat eigentlich nicht darauf reagiert, worauf dann eben Thomas Weikert reagiert hat.
Darüber hinaus habe Al-Mohannadi als Chef einer katarischen Firma namens Qatar for Sports Geschäfte mit dem deutschen Sportartikelhersteller Jola gemacht. Das ist laut Satzung verboten. Die vorliegenden Dokumente seien nach Weikert, selbst Rechtsanwalt, jedoch keine juristischen Beweise.
Ich habe diese Unterlagen gesehen und ich denke, da sind eben weitere Nachforschungen schlicht und einfach notwendig. Insbesondere kann sich Herr Al-Mohannadi ja selbst dazu erklären. Er hat ja bis jetzt keinerlei Stellungnahme dazu abgegeben.
Bis jetzt. Seit Donnerstag liegt im Deutschlandfunk ein streng privater und vertraulicher Brief von Al-Mohannadis Anwaltskanzlei Salisbury Gay vor. In dem Schreiben, das auf den 19. März 2021 datiert und an die Exekutivmitglieder gerichtet ist, werden die Anschuldigungen gegen Al-Mohannadi entkräftet, mithilfe von Dokumenten, die ausschließlich von katarischen Behörden stammen. Weiterhin fordert die Kanzlei Thomas Weikert auf, seine Aussagen innerhalb von 7 Tagen zurückzuziehen und sich öffentlich zu entschuldigen. Ansonsten werde man alle relevanten Rechtsmittel der ITTF-Satzung ergreifen. Weikert gegen Al-Mohannadi. Ein Machtkampf, der schon seit geraumer Zeit an der Spitze des Weltverbandes tobt, meint Dietmar Kramer, Tischtennischef des Sportinformationsdienst SID.
Der Machtkampf, der tobt schon seit geraumer Zeit. Meines Erachtens nach handelt es sich dabei schon um die nächste Stufe eines schon lange vorbereiteten Putsches innerhalb der ITTF-Spitze gegen Thomas Weikert und den Kreis der Menschen, die in der Führung der ITTF für viel Transparenz und auch Good Governance eintreten möchten.
Auch Andreas Preuß, Vertreter der Bundesliga und Manager von Borussia Düsseldorf, ist über die aktuellen Entwicklungen äußerst besorgt.
Und das Letzte, was wir brauchen können, ist einen unruhigen Tischtennis-Weltverband in ja sowieso unruhigen Zeiten.
Im Mittelpunkt dieses Konflikts World Table Tennis als umstrittene, neu gegründete Tochtergesellschaft der ITTF. Mit neuen Turnieren und höheren Preisgeldern soll das Tischtennis mit Hilfe der WTT mehr Geld verdienen. Hier könnte der Ursprung des verlorenen Vertrauens in Weikert liegen, behauptet er selbst.
Ich habe diese Firma natürlich mit auf den Weg gebracht, aber ich habe verschiedene Regelübertretungen oder Unregelmäßigkeiten festgestellt, die ich auch artikuliert habe.
So haben beispielsweise Al-Mohanadi und der CEO der ITTF, Steve Dainton, nicht nur leitende Ämter beim Tischtennis-Weltverband inne, sondern sitzen gleichzeitig im Vorstand der WTT. Diese Doppelfunktion kritisiert auch der Deutsche Tischtennisbund in einem 6-seitigen Brief an den internationalen Verband vom 18. November 2020. In der aktuellen Pressemitteilung von Montag, 4 Monate nach Erhalt des Briefes, antwortet das Exekutivkomitee nun auch in diese Richtung. Die Anschuldigungen seien schädlich und unbegründet. Der Deutsche Tischtennisbund wollte sich auf Anfrage zu diesem Thema nicht äußern. Präsident Geiger verwies aber darauf, dass man einen Brief der Exekutive erhalten habe und nun rechtlichen Rat einholen werde. Dietmar Kramer vom SID macht sich derweil Gedanken um grundsätzliche Umgangsformen.
Und wenn das zurückgewiesen wird in dieser Form, finde ich, ist das sehr bezeichnend für das Selbstverständnis der momentanen Mehrheit im Executive Committee.
Als ob die Entwicklungen, Diskussionen und Spekulationen noch nicht brisant genug wären, wählt die ITTF in diesem Jahr einen neuen Präsidenten. Thomas Weikert wird nach jetzigem Stand wieder kandidieren, jedoch unter Vorbehalt.
Ich muss mit den Leuten zusammenarbeiten können, die ich mag und die Tischtennis in meinem Sinne oder in unserem Sinne voranbringen. Und ich kann mir das nur dann vorstellen, wenn eben alle demokratischen Werte eingehalten werden.
Georg Silberschmidt vom Schweizer Tischtennisverband ist ebenfalls besorgt, gibt sich aber kämpferisch.
Ich hoffe nicht, dass die ITTF jemand an die Spitze wählt, der nachweislich gegen Gesetze verstoßen hat. Ja, da gibt es auch noch andere Beweismittel, die noch nicht veröffentlicht wurden. Ja, die können organisiert werden. Ja.
Es sind sportpolitisch spannende Wochen im Tischtennis.
Ein Beitrag von Darian Leicher. Und dann schauen wir noch zum Abschluss dieser Sendung nach Großbritannien. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat nämlich Ermittlungen gegen die britische Anti-Doping-Agentur aufgenommen. Alle Einzelheiten dazu jetzt von Nico Novak.
Nach Informationen der Zeitung Mail on Sunday wird der britischen Anti-Doping-Agentur vorgeworfen, dem heimischen Radsportverband vor den Olympischen Spielen 2012 erlaubt zu haben, verdächtige Dopingproben in privaten Labors selbst auszuwerten. Die britischen RadsportlerInnen waren bei den Sommerspielen im eigenen Land das erfolgreichste Team unter allen britischen Athletinnen. Sie gewannen 12 Medaillen, 8 davon in Gold. Der damalige Teamarzt Richard Freeman wurde erst kürzlich in einem Dopingprozess um eine ominöse Testosteronbestellung schuldig gesprochen. Die britische Anti-Doping-Agentur versicherte auf Anfrage der Zeitung nun, die Welt-Anti-Doping-Agentur bei der Aufklärung der Vorwürfe zu unterstützen.
Informationen von Nico Novak. Zum Schluss noch die Meldung, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft gleich in gut einer Stunde in Top-Besetzung antritt, mit gleicher Startaufstellung wie gegen Island, mit Leon Goretzka und Leroy Sané. Und damit endet diese Sport am Sonntag-Sendung. Mein Name ist Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.